Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Diana Latz, ich bin Redakteurin bei PM und sitze hier mit dem Journalisten Martin Schlag. Martin, wir sprechen heute miteinander wegen einer E-Mail von unserem Hörer Finn Geritz. Er hat uns nämlich geschrieben, dass er vor einigen Jahren mal einen interessanten Bericht über Bakteriophagen gehört hat und sich nun fragt, ob es inzwischen eigentlich schon medizinische Therapien mit diesen Bakteriophagen gibt. Und wie es der Zufall will, hast du, Martin, dich vor nicht allzu langer Zeit mal mit diesen Bakteriophagen beschäftigt.
Ja, hallo Diana, das stimmt. Ich habe eine Reportage geschrieben und zwar habe ich mir multiresistente Keime angeguckt und die Frage, was denn jetzt eigentlich passiert, wenn diese Keime immer mehr werden und die Antibiotika, die wir nutzen, dagegen wirkungslos werden. Was passiert dann? Und in der Geschichte haben auch Bakteriophagen eine Rolle gespielt.
Okay, aber bevor du uns jetzt mit in ein medizinisches Labor nimmst, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du uns erst einmal erzählst, was diese Bakteriophagen eigentlich genau sind.
Ja klar, also Bakteriophagen, das sind eigentlich Viren. Jetzt haben Viren ja nicht immer so einen ganz guten Ruf. Wir erinnern uns, Viren können Grippe auslösen oder Corona und andere Krankheiten. Bakteriophagen sind aber nun ganz spezielle Viren und zwar befallen die ausschließlich Bakterien. Wenn man das übersetzt, Bakteriophage, das heißt Bakterienfresser. Und die bestehen im Grunde nur aus einem Schnipsel Erbgut und einer Hülle aus Eiweiß. Und was sie nun tun, ist, dass die ihr Erbgut in ein Bakterium einschleusen und da im Grunde die Kontrolle übernehmen. Das Bakterium wird dann gezwungen, so viele Phagen zu bilden, bis es irgendwann platzt. Also so viele neue Phagen. Es wandelt sich so zu einer Art Phagenfabrik um. Ja, und das geht dann immer so weiter. Da entsteht im Grunde eine Kettenreaktion, weil diese Phagen dann wieder neue Bakterien befallen und die dann wieder zum Platzen bringen. Und das endet erst, wenn im Grunde kein Bakterium mehr übrig ist.
Okay, krass. Also das hört sich schon mal nach einem ziemlich ausgeklügelten Mechanismus an. Und wo findet man diese Bakteriophagen?
Ja, ich war für die Reportage mit einer Mikrobiologin unterwegs, Christine Rode vom Leibniz-Institut in Braunschweig. Wir sind zusammen zu einer Kläranlage gefahren. Und da hat Frau Rode mit einem Messbecher ein Liter Brühe aus dieser Kläranlage rausgeholt und dann nachher im Labor nach Phagen untersucht. Bakteriophagen gibt es nämlich überall dort, wo es auch Bakterien gibt. Also eben auch in Kläranlagen, im Mund, im Darm. Frau Rode wollte einmal Phagen gegen einen bestimmten Krankenhauskeim finden, nämlich Staphylococcus aureus, sein Keim, der schwere Lungen- und Herzentzündungen auslösen kann. Und da hat sie ihre Mitarbeitenden gefragt, ob sie ihr anonymen Proben aus der Nase zuschicken können. Und tatsächlich wurde sie in diesen Proben dann auch fündig, hat da diesen Phagen aufspüren können, nachdem sie gesucht hat. Das ist also im Grunde natürlicher Kreislauf. Die Phagen sind notwendig, damit die Bakterien nicht überhand nehmen. Wenn es keine Phagen gäbe, dann wären auch wir Menschen so sehr besiedelt von Bakterien, da könnten wir gar nicht leben.
Okay, also. Aber da ich bis jetzt, muss ich zugeben, nur am Rande von diesen Bakteriophagen gehört habe, nehme ich mal an, dass das, was die Frau Rode da macht, eine ganz neue Behandlungsmethode ist. Klingt zumindest so.
Ja, das könnte man so meinen. Tatsächlich ist die Wirkung der Phagen aber schon länger bekannt, schon mehr als 100 Jahre. Man hat die Anfang des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Und 1919 hat dann ein franko-kanadischer Mikrobiologe Felix Derel Phagen erstmals in einer Therapie eingesetzt. Und zwar hat er in Paris mehrere Kinder geheilt, die an Ruhr erkrankt waren. Daraufhin stiegen dann auch große Pharmafirmen in die Forschung ein. Doch die Erfolge in den Therapien blieben wechselhaft. Und das kann man jetzt erst im Rückblick natürlich vermuten, woran das liegt. Man vermutet, dass die Rezepturen für diese Phagenpräparate damals einfach noch nicht ganz genau bekannt waren und man die eben entsprechend dann auch nicht so gut herstellen konnte wie andere Medikamente. Und dann kamen eben die Antibiotika auf den Markt. Wir erinnern uns, Penicillin und die anderen, und die waren den Phagen dann scheinbar überlegen.
Okay, und dann wollte natürlich von den Phagen niemand mehr was wissen.
Ja, zumindest in der westlichen Welt. In der ehemaligen Sowjetunion, da hat es ja immer wieder auch an Antibiotika gemangelt. Da wurde weiter geforscht an diesen Phagen. Und heute gibt es immer noch in Tiflis, in der Hauptstadt Georgiens, ein großes Zentrum für Phagentherapie. Und dort bekommt man auch in den Apotheken Cocktails aus Phagen, zum Beispiel gegen Nasennebenhöhlenentzündung, gegen Durchfall, gegen andere Krankheiten. Aber es gibt immer noch wenige valide Studien nach westlichen Standards, wie gut Phagenpräparate eigentlich wirken.
Okay, aber wenn du jetzt mit einer Wissenschaftlerin des Leibniz-Instituts unterwegs warst, dann scheint es doch jetzt im Westen auch neues Interesse an den Bakteriophagen zu bestehen, oder?
Absolut. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Antibiotika zunehmend wirkungslos werden, speziell gegen diese sogenannten Problemkeime, gegen die Resistenten. Und die Frage ist, was kann man gegen diese antibiotikaresistenten Bakterien machen? Ich bin dann mit Frau Rode in den Keller ihres Instituts gegangen. Da gibt es eine Tür, die können nur 10 Menschen überhaupt öffnen. Also ganz wenige haben da den Schlüssel zu. Der ist auch sehr versteckt. Da muss man dann wiederum mit der Chipkarte irgendwie einen kleinen Tresor öffnen. Da liegt da drin. Und das ist die deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen hinter dieser Tür. Das ist sozusagen der Schatz dieses Instituts. Da gibt es zig Schubladenschränke, und in diesen Schubladenschränken gibt es Fächer, da liegen dann doppelwandige Ampullen mit Phagen. Und die sind alle schön beschriftet und sortiert. Christine Rode sagt, sie habe Phagen gegen fast alle häufigen Problemkeime. Und zwar insbesondere gegen die auf der WHO-Liste stehen, weil sie eben wegen ihrer resistenten Stämme weltweit am bedrohlichsten sind.
Okay, aber wenn die da alle liegen und so wirksam sind, dann verstehe ich wirklich nicht, warum die Bakteriophagen nicht schon längst überall in deutschen Krankenhäusern im Einsatz sind.
Ja, wir wissen ja, dass die Entwicklung eines medizinischen Präparats, die ist einfach sehr, sehr langwierig, und bisher hat es niemand in Kauf genommen. Es fehlen also einfach gute Studien zur Wirksamkeit. Und genau das will Christine Rode mit einem Team jetzt ändern. Die haben 3 Phagen ausgewählt gegen Pseudomonas. Das ist ebenfalls ein typischer Krankenhauskeim, der gegen mehrere Reserveantibiotika sogar schon resistent ist, also bestimmte Stämme von diesem Keim. Pseudomonas kann unter anderem Lungenentzündungen auslösen oder auch tödliche Blutvergiftungen. Also es ist wirklich kein harmloses Bakterium. Und genau diesem Bakterium will sie jetzt den Kampf ansagen, nämlich in einem Projekt, das nennt sich Phage for Cure, also Phagen für Heilung. Und das Ziel ist es, in einer klinischen Studie zu beweisen, dass genau das möglich ist, nämlich dass man aus Phagen ein Medikament herstellen kann, das dann auch den deutschen Arzneimittelgesetzen genügt. Genauer muss man sagen, eigentlich geht es nicht nur um einen Phagen, sondern um einen ganzen Cocktail aus verschiedenen Phagen. Denn jeder Phage ist an eine bestimmte Bakterienart angepasst und zum Teil auch gar nicht nur an eine Art, sondern dann auch an einen Stamm eines bestimmten Bakteriums. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, auch Bakterien können gegen Phagen resistent werden. Und da hilft es natürlich, wenn man sozusagen mit mehreren Phagen gleichzeitig angreift, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass so Resistenzen entstehen.
Okay, und wann wird es dieses Medikament dann geben?
Ja, die Entwicklung ist eben langwierig, das sagte ich gerade, da sind viele Studien notwendig, bis man dann so ein Präparat hat. Man muss ja zum Beispiel sicherstellen, dass man das herstellen kann in immer gleicher Qualität. Und Frau Roth und ihr Team sind aber jetzt relativ weit. Die haben nun diese Phagen ausgewählt, die haben gezeigt, dass sie diese Herstellung in den Griff kriegen können. Und jetzt sollen in diesem Jahr präklinische Studien beginnen, also Versuche an Zellkulturen, an Versuchstieren, was man eben so machen muss. Das ist nötig, um dann im nächsten Jahr möglicherweise den weiteren Schritt zu gehen, nämlich dann erste freiwillige PatientInnen mit diesen Phagen zu behandeln. Tatsächlich wird es noch einige Jahre dauern, bis solche Phagen regelmäßig zum Einsatz kommen. Dafür müssen diese Studien erstmal abgeschlossen werden. Das wird nochmal ein bisschen dauern. Und man muss eben auch sagen, Phagen werden jetzt nicht von heute auf gleich alle Antibiotika ersetzen. Das ist vielleicht noch wichtig zu betonen. Aber für bestimmte schwere Fälle, für bestimmte Keime können sie eben durchaus eine gute Lösung sein.
Dann üben wir uns am besten noch ein bisschen in Geduld, bis wir oder irgendjemand vielleicht endlich mal einen Bakteriophagen-Cocktail zu sich nehmen kann. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns von deiner interessanten Recherche erzählt hast. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, Diana.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hey, stopp! Noch nicht ausschalten, den Podcast.
Moment, halt!
Hier sind Lars und Ivy von Unnützes Wissen.
Und wir würden euch recht herzlich einladen, einfach mal bei unserem Podcast reinzuhören, wenn ihr noch nicht genug habt. Wir haben nämlich etliche Fakten für euch.
Die euch im Leben vielleicht nicht weiterbringen, aber auf jeden Fall bei der nächsten Skype-Konferenz zum Star werden lassen.
Audio Now.